Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der GFT Group. Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft.
Herzlich willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und heute stellen wir Ihnen einen besonderen Gast vor, Herr Marco Mesquita. Hallo, Herr Marco Mesquita. Herr Mesquita. Ich denke, wir siezen uns bei diesem Podcast.
Ja, können wir gerne machen.
Genau. Ja, Sie sind ja Übersetzer und Dolmetscher.
Ja.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Sie interviewen. Sie haben sehr viel Erfahrung in diesen beiden Bereichen, vor allem auch im Bereich Übersetzung. Und das ist ja auch so das Thema, worüber wir sprechen. Und da würde ich gerne das Wort an Sie übergeben. Stellen Sie sich doch mal einfach vor, was genau machen Sie als Übersetzer und Dolmetscher? Was sind so Ihre Erfahrungen? Vielleicht können Sie dazu was sagen kurz.
Ja, gerne. Also mein Name ist Marco Mesquita. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Eigentlich ein typisches Gastarbeiterkind, ja. Habe die Schule in Deutschland aufgemacht und bin dann nach Portugal, habe mein Abitur hier gemacht und habe hier studiert.
Okay.
Und bin Diplomübersetzer und arbeite seit 1999 als Freelancer.
Okay.
Und hauptsächlich in den Sprachen Deutsch, Englisch, Portugiesisch. Und irgendwann wurde die Arbeit zu viel. Ja. Die Kunden waren so zufrieden, dass ich dann 2012 die Dokutech gegründet habe.
Mhm.
Und
Ihre Firma.
Genau, momentan sind wir ein Team aus 4 Übersetzern.
Mhm.
Und wir arbeiten hauptsächlich mit deutschen LSPs, also wie zum Beispiel die GFT GmbH, ja, bevorzugen das. Und auf nationaler Ebene arbeiten wir halt in Portugal mit Direktkunden und hier übersetzen wir dann natürlich auch alles. Ja.
Okay, das heißt schon eine große Bandbreite.
Ja, ja. Ja.
Okay, dann hatten Sie ja auch gesagt, Sie haben auch Erfahrung als Dolmetscher, also jetzt nicht rein nur schriftliche Übersetzung, sondern auch aktiv vor Ort als Sprachmittler.
Mhm.
Wie sind da so Ihre Erfahrungen?
Ja, relativ, also eigentlich sehr positiv, habe auch schon also sehr, sehr viel gemacht, habe ja alles Mögliche schon gemacht, habe schon TÜs übersetzt für die Kripo aus München, war sehr oft vor Gericht habe ich dort gearbeitet, war mit der Kripo unterwegs, habe schon für Eurojust gearbeitet.
Okay.
Im Süden Portugals, Eurojust, weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist.
Das ist nicht,
nee. Die sind, ich glaube, die sind in Den Haag. Das ist, wurde gegründet, damit die europäischen Institutionen besser zusammenarbeiten. Bedeutet, falls irgendwann jemand, was weiß ich, ein Dieb oder ein Gangster oder wie auch immer eine Straftat, also Bankräuber, wie auch immer in Deutschland und dann nach Portugal flieht, ja, damit dann die Institutionen besser zusammenarbeiten. Ja.
Ah, okay.
Und und für die habe ich auch schon sehr oft gearbeitet. Und es war immer sehr interessant und auch sehr witzig. Und
ja, das glaube ich.
Das ist sehr spannend. Ja, das Negative daran ist einfach, man arbeitet dann vormittags, mittags gehen dann alle essen und relaxen. Und als Dolmetscher kann man nicht relaxen. Weil man während der Mittagspause mit den Kunden da sitzt und weiterarbeiten muss. Ja.
Mm.
Aber ansonsten ist es sehr interessant. Man lernt immer ganz interessante Menschen kennen, definitiv.
Ja, also das habe ich auch von anderen Dolmetschern gehört. Man kommt sehr viel rum in sehr viele Bereiche, Fachgebiete, Firmen,
auch
Länder, je nachdem, wie weit man sich zur Verfügung stellt.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall interessant. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie sich auf Portugiesisch spezialisiert haben?
Ja, eigentlich ganz einfach. Bin Portugiese, ja. In Deutschland geboren und aufgewachsen. Bin zweisprachig aufgewachsen.
Hört man gar nicht raus.
Ja.
Man würde jetzt sagen, okay, da sitzt ja jetzt ein typisch deutscher Dolmetscher von mir.
Mit hessischem Akzent. Ja.
Interessant, ja, genau. Aber das würde man wahrscheinlich von mir auch denken, denke ich mal.
Genau. Und ja, klar, also es hat einfach Sinn gemacht. Ja. Ich habe anfangs noch überlegt, vielleicht mache ich irgendwas mit Wirtschaft, ja, in International Relations oder so. Aber Sprachen waren einfach immer mein Ding. Ja. Fand ich immer gut, fand ich immer interessant. Und Übersetzer, Dolmetscher ist einfach super. Der Übersetzer weiß immer ganz viel, also weiß, also ein Übersetzer ist jemand, der sehr viele Sachen weiß, ja, weil er auch sehr viele Sachen übersetzt. Und interessant ist auch, ich sitze ganz oft mit Kollegen, die Ingenieure sind oder alles Mögliche, und manchmal unterhalten wir uns über deren ihre Arbeit und die sind überrascht, dass ich mich auskenne. Ja. Also jetzt nicht so tief, ja, also nicht so sehr wie die, aber die Termini und so weiter, dass ich mich auskenne und dass ich so die Grundbegriffe verstehe und auch ja, weiß, worum es geht. Ja.
Man kann auf jeden Fall bei vielen Themen mitreden und hat auch ein Verständnis, so ein bisschen eine Vorstellungskraft auch dahinter.
Ja, ja, weil der Übersetzer übersetzt nicht nur, er muss ja auch die Texte verstehen, die er übersetzt. Ja. Sonst macht es auch keinen Sinn. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Also bei der Vorbereitung kommt es wahrscheinlich auch darauf an, ne, dass man nicht nur, ich sag jetzt mal, die trockene Thematik sich durchliest, sondern sich auch versucht, da hineinzuversetzen, beziehungsweise das Ganze auch wirklich zu verstehen.
Ja, natürlich, das muss man ja auch. Ja. Also ich weiß noch, als ich auf der Uni war, dann gab es immer wieder Seminare und dann kamen auch absurde Ideen, die manche Dozenten hatten, die dann vorgetragen haben, dass man, bevor man die Übersetzung beginnt, dass man zuerst das Dokument komplett durchlesen sollte. Mhm. Was weiß ich, also eine Betriebsanleitung, 200 Seiten. Und erst nachdem man sie komplett durchgelesen hat, sollte man mit der Übersetzung beginnen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das geht gar nicht. Ja. Heutzutage mit dem ganzen Stress und das geht ja gar nicht, weil die Firmen, die Kunden wollen ja die Übersetzung immer so schnell wie möglich.
Ja.
Aber es ist halt natürlich sehr, sehr wichtig, dass man versucht zu verstehen, was man übersetzt, was nicht immer einfach ist. Ja. Aber das unterscheidet einen guten Übersetzer von einem schlechten Übersetzer. Oder auch das Nachfragen. Ja. Ich denke mal, so mindestens zum Schnitt bei 70% aller Übersetzungen schicke ich immer Fragen an den Kunden, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig interpretiere. Und ich möchte natürlich, dass das Endresultat gut ist.
Das zeugt ja auch von Seriosität, ne, und Professionalität.
Ja, natürlich. Muss ja auch sein. Ja. In einer Zeit von Dumpingpreisen und Pseudo-Übersetzern muss man auch Qualität zeigen, haben und liefern. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Sonst kann ich gleich Google Translate nehmen und vielleicht 3-4 Monate gutes Geld verdienen. Ja. Und das war's dann. Und dann rüber, was denn, auf die Bahamas oder so.
Ja, mit Google Translate habe ich da so meine Konflikte.
Ja, die haben wir alle.
Ja, ja. Das stimmt. Ich meine, ich denke mal, die Tendenz geht schon in die Richtung, in die digitale Übersetzung, beziehungsweise auch portable Übersetzung, aber
definitiv
noch nicht so ausgereift, ne?
Nein, das dauert noch. Also es gibt ja schon diese Tools, Machine Translation, die man mit unseren Tools nutzen kann, ja, unseren CAT-Tools, ja, wie Trados und Transit und so weiter. Und die sind auch hilfreich, aber die sind noch, also sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also es ist, bislang bringt es noch nichts. Ist auch gut so.
Ja.
Gut, technische Texte kann man damit ein bisschen bearbeiten, ja, aber Marketingtexte, das geht überhaupt nicht, weil man die auch gar nicht so direkt übersetzen kann. Man muss ja, also bei Marketingtexten will man ja verkaufen.
Ja.
Und da gibt es auch immer diese Wortspiele. Ja. Die kann man nicht 1:1 übernehmen ins Portugiesische oder in irgendeine andere Sprache. Da muss schon ein Profi dran sein. Ja. Alles andere macht keinen Sinn.
Ja. Damit sind wir ja auch quasi bei den Problemstellungen, ne, beim Übersetzen. Also 1:1 übersetzen, so wie sich das auch viele vorstellen, geht nicht bei verschiedenen Sprachen und Kulturen und auch technischen Hintergründen. Ne? Was würden Sie dazu sagen?
Ja, natürlich geht es nicht. Also ich kann Ihnen mehrere Beispiele nennen. Also wir übersetzen auch, aber wir machen auch Lektorate. Ja. Und letztens hatte ich hier eine Übersetzung. Und da stand irgendwie ein Satz, bitte sorgen Sie dafür, dass die Maschine ordnungsgemäß eingeschaltet wird oder sowas. Und das Wort sorgen wurde übersetzt im Sinne von, lass ich mal überlegen, muss ich mal ein Beispiel geben, zum Beispiel im Englischen wäre das
to worry?
Yes, exactly. To worry, ja. Also das macht natürlich keinen Sinn. Ja. Das sind halt diese dummen Fehler, ja. Und da merkt man halt, dass der Übersetzer nicht wirklich Ahnung hat von dem, was er da macht. Ja. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ein Deutschübersetzer oder ein Englischübersetzer, dass er mindestens ein halbes Jahr in dem entsprechenden Land auch gelebt hat. Ja. Am besten natürlich 2 Jahre, ja. Weil alles andere macht keinen Sinn. Nur mit Büchern kommt man da nicht weiter. Ja. Und mit der Uni, das ist da nicht genug. Ja. Und ganz schlimm sind natürlich die Fehler dann in Betriebsanleitungen, wenn es um Sicherheitsaspekte geht. Ja. Da sieht man manchmal, anstatt einschalten, wurde ausschalten übersetzt. Und dann kann es natürlich passieren, dass irgendjemand einen Arm verliert oder so.
Ja, das ist natürlich dann fatal. Solche Folgen kann natürlich auch ausgelöst werden, ne? Durch falsche
Übersetzung. Ganz interessant wäre da zum Beispiel noch ein Punkt, kann ich mich doch gerade noch dran erinnern, das war vor 10 Jahren oder mehr, als Siemens ins Handygeschäft eingestiegen ist. So vor 10 Jahren, glaube ich, war das. Da hat Siemens auch Handys verkauft. Mhm. Ja. Und damals haben wir dann ein paar Projekte von denen bearbeitet. Und ganz interessant war, dass wir dann festgestellt haben, dass zum Beispiel der Ein- und Ausschalter falsch übersetzt war. Okay. Bedeutet, ich hatte dann zu der Zeit auch ein Siemens-Handy. Ja. Und wenn ich das Handy einschalten wollte, musste ich auf Ausschalten drücken.
Ah, okay.
Okay, also es war ein typischer Übersetzungsfehler.
Ei. Okay.
Also das gibt's dann auch. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt mit Siemens, ob wir den Namen hier nennen dürfen.
Ne? Ja. Ja. Ist gut. Ja bekannt, von daher.
Okay.
Ist das alles kein Problem. Wir können ja ein bisschen Werbung machen. Siemens, hey, die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das erste Farbdisplay-Handy rausgebracht. Irgendeine C-Reihe war das, glaube ich. Da kann ich mich dran erinnern, weil vorher gab es ja nur diese, das hatte so einen bestimmten Namen, also auf jeden Fall keine Farbdisplays, sondern nur diese Monofarben.
Dieses grünlich-graue, genau. Oder was das
und
war.
Und ich glaube, ja. Siemens hatte damals die mit, ich glaube, C36 oder irgendwie so war die erste Modellreihe mit einem Farbdisplay gewesen. Also ja, damals waren sie doch noch gut, innovativ.
Ja, die waren super, sind sie heute noch.
Ja, genau. Und falls Siemens zuhört oder irgendwann mal zuhört, hey, macht weiter.
Genau, ich habe einen Siemens-Kühlschrank, ist top. Hey,
ja, wenn wir wieder zum Thema kommen, was würden Sie so sagen im Übersetzungsbereich, was würden Sie zum Beispiel Kunden mitgeben als Rat, die Übersetzer buchen, worauf sollten sie achten, was sind so häufige Sachen, die nicht beachtet werden oder wo Fehler einfließen?
Ja, man sollte beachten, ob der Übersetzer eine Ausbildung hat, ob er Diplom-Übersetzer ist, das ist sehr, sehr wichtig. Man sollte darauf achten, welche Berufserfahrung er hat. Mhm. Alles unter 4 Jahren ist eigentlich relativ wenig. Um nicht zu sagen, sehr wenig. Ja. Man sollte darauf achten, ob es eventuell ein Feedback gibt von anderen Unternehmen, was seine Arbeit betrifft. Mhm. Was wiederum manchmal auch kompliziert ist, weil wir hatten jetzt schon Situationen, in denen Übersetzer über 20 positive Einträge hatten. Mhm. Und im Endeffekt war es dann grottenschlecht.
Mhm. Ja. Ja, mittlerweile kann man ja das leider sehr viel selber beeinflussen und
genau.
Das ist ja in der Hotelbranche auch so, ist ja auch bekannt, dass da viele
oder auf eBay oder Amazon, genau. Und weiterhin wäre es auch sehr wichtig, also so sehe ich das zumindest, wenn der Übersetzer zweisprachig aufgewachsen ist. Mhm. Das macht Sinn. Also gut, im Englischen, gut, das versteht ja jeder, aber Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, oder Griechisch, das sind so Sprachen, oder jetzt auch die ganzen Ostsprachen, aber jetzt speziell Deutsch, es macht Sinn, wenn der Übersetzer zweisprachig aufgewachsen ist oder zumindest in Deutschland auf die Schule gegangen ist. Ja. Oder zumindest also Ausbildung haben und mindestens 4 Jahre in Deutschland gelebt hat oder 2. Mhm. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig.
Warum? Was ist das andere für ein Vorteil?
Ja, er versteht die deutsche Sprache auch richtig. Mhm. Ja, wie vorhin dieses Beispiel mit dem Sorgen. Ja, sorgen Sie dafür, dass. Ja, das versteht nicht jeder. Für uns ist das was ganz Normales. Wir verstehen sofort, was damit gemeint ist. Ja. Und jemand, der halt nicht zweisprachig aufgewachsen ist oder der nicht in Deutschland gelebt hat oder der interpretiert das ganz, ganz falsch. Mhm. Und das ist dann natürlich tragisch. Ja. Das sieht dann komisch aus und manchmal gibt es auch ganz, ganz gravierende Übersetzungsfehler.
Das stimmt. Das heißt, die Sprachkultur spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, dass man das versteht und auch nachvollziehen kann und auch weiß, wie man das in die Zielsprache dann auch übersetzen kann, weil das ist ja auch nicht immer 1:1 möglich. Manchmal muss man ja auch umschreiben gewisse Dinge und dafür muss man natürlich das richtige Verständnis von dem Ausgangswort haben.
Ne? Ganz wichtig ist auch das, was wir lokalisieren nennen in unserer Branche. Das bedeutet, das ist eigentlich ein anderes Wort für recherchieren.
Ja.
Man kann sich nicht einfach irgendwas aus den Fingern saugen, sondern man muss schauen, okay, gibt es das schon? Also der traditionelle Weg ist natürlich Wörterbuch. Mhm. Die sind ja auch limitiert, ja. Und dann einfach googeln, schauen, okay, gibt's das? Gibt es da schon eine Übersetzung? Was wird benutzt? Ja? Mhm. Der Jargon, welche Termini nehmen wir hier? Wenn wir nichts finden, okay, dann versuchen wir halt das Beste draus zu machen. Ja? Aber wir hatten schon Situationen, in denen ich Unternehmen angerufen habe in Portugal, bei denen ich wusste, also ich habe ein bisschen recherchiert, habe gesehen, okay, die produzieren das, das und das. Und habe dort angerufen, habe gefragt, hallo, habe mich vorgestellt und habe denen erklärt, worum es geht. Und die waren auch zu 99% immer sehr hilfreich und haben mir dann weitergeholfen. Mhm. Okay, das ist dann natürlich, sind dann die Ausnahmen. Ja, das kommt sehr, sehr selten vor. Ja. Aber selbst da haben wir dann manchmal die Problematik, dass selbst Firmen intern eine ganz andere Termini benutzen. Ja. Bedeutet, Firma A, B und C und D produzieren genau das gleiche Produkt, aber in der Firma A hat es folgenden Namen, in der Firma C hat es einen ganz anderen Namen. Ja, das gibt es dann natürlich auch. Aber gut, lokalisieren.
Ist eigentlich noch eine höhere Fehlerquelle
auch, klar, dann. Aber man muss dann halt recherchieren, schauen, okay, was ist das, das Quellwort, was ist das Produkt, woraus besteht es, was macht es? Recherchieren, lokalisieren und dann Ausnahmefällen, Firmen anrufen, schauen, also wirklich Ausnahmefällen, weil zu 90%, 99% findet man immer alles, ja. Und dann halt die richtige Termini benutzen. Es macht ja keinen Sinn, eine Termini zu benutzen, die keiner versteht. Ja.
Ja.
Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Marketingtexten und ganz normalen Betriebsanleitungen. Ja. Marketingtexte wollen ja verkaufen. Ja, da müssen wir ja das Produkt schön umschreiben und der Text muss wunderbar fließen. Ja.
Mhm.
Betriebsanleitungen sind ein bisschen trockener, sind sehr sachlich. Ja. Da macht es auch Sinn, dass wir keine feinen, ich nenne es mal feine Wörter, ja, benutzen. Ja. Jeder muss das verstehen. Der normale Otto-Normalverbraucher, der ja arbeiten muss und keine Zeit hat, irgendwie im Wörterbuch nachzuschauen, was das Wort bedeutet, ja. Also da muss man auch, das ist dann wieder was ganz, ganz anderes. Das kann dann auch nicht jeder, ja. Das ist, das erfordert ja Arbeit und jahrelange Erfahrung.
Ja, das stimmt. Ich meine, gut, das meiste kommt ja auch durch die Erfahrung. Man kann, denke ich mal, nicht alles in der Ausbildung und in den ersten Jahren schon sich aneignen. Viele Sachen sind auch nicht spiegelbar, weil jede Situation oder jeder Auftrag auch ein bisschen anders ist. Aber es gibt Dinge, die kann man spiegeln, woraus man zum Beispiel irgendwelche Regeln entwickeln kann oder sagen kann, nächstes Mal müsste man immer drauf achten. Andererseits, denke ich mal, gibt es auch Dinge, die man lernt, aber die dann auch wirklich nur für das Projekt dann nützlich sind.
Ja,
ne?
Klar, natürlich. Also
denke ich, in beide Richtungen.
Es gibt ja das, in unserer Branche haben wir ja ganz viele Tools, ja, diese CAT-Tools, also das sind diese Translation Assistance Tools, ja, mit denen wir Datenbanken erstellen für jeden Kunden. Jeder Kunde hat seine spezielle Termini, jede Betriebsanleitung, für jede Betriebsanleitung wird immer die gleiche Terminologie benutzt. Ja. Dann gibt es so etwas, was wir Term-Base nennen, die erstellen wir dann auch für den Kunden. Bedeutet, jedes spezifische technische Wort, das dem Kunden wichtig ist oder das wir für wichtig halten, ja, wird dann immer genauso übersetzt. Das ist dann auch eine Hilfe für den Kunden. Ja. Das kann er sich dann auch aneignen. Kann er seine Terminologie firmenintern uniformisieren. Ja. Also in dem Sinne, wir machen ganz, ganz viel. Ja. Wir liefern nicht nur Übersetzungen, sondern wir helfen den Kunden auch dabei, firmenintern die Sachen beim richtig zu benennen. Ja. Und firmenintern die gleiche Terminologie zu benutzen, damit der Walter, der in der Mechanik arbeitet, weiß, was gemeint wird mit
Schaltkreis oder was auch immer.
Ja, genau. Und der Peter, der in der irgendwo anders arbeitet, ganz genau weiß, worum es geht. Ja. Also das ist dann auch ganz wichtig. Genau.
Und das hat dann letztendlich wahrscheinlich auch den Vorteil, dass wenn man die Übersetzungen immer über denselben Übersetzer oder dieselbe Übersetzungsagentur laufen lässt, hat das ja auch Vorteile.
Ja, natürlich, weil die Übersetzungsagentur ja schon die Translation Memory hat, also bedeutet die Datenbank mit den Datensätzen, mit der ganzen, mit den Übersetzungen, das macht natürlich Sinn. Weil wenn er das jetzt an einen anderen Übersetzer oder andere Übersetzungsagentur weitergibt, dann mit 99% wahrscheinlich, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wird dann eine ganz andere Terminologie dabei rauskommen und vor allem auch ein ganz anderer Stil. Aber das Tragische daran ist dann natürlich, wenn die Terminologie anders ist. Ja, da hat der Kunde im Endeffekt nichts davon. Und die Person, die dann die Betriebsanleitung liest, hat dann so einen Mix und versteht dann meistens gar nicht, worum es geht. Gell?
Und somit macht man quasi die alten Betriebsanleitungen, die ja theoretisch irgendwo noch benutzt werden, auch
ja, natürlich. Kaputt dann. Ne? Natürlich, die kann man dann auch wegwerfen.
Und natürlich auch kostentechnisch hat das wahrscheinlich auch Vorteile, wenn man das alles immer über dieselbe Übersetzungsagentur laufen
definitiv.
Lässt.
Definitiv, also mit diesen Übersetzungstools. Also ich gebe mal ein Beispiel, eine Betriebsanleitung mit 100 Seiten hat circa zum Beispiel 10.000 Wörter. Dieses Tool analysiert, sieht, dass von diesen 10.000 Wörtern, also er unterteilt das dann in Segmente, in Sätze, ja, und sieht, dass von diesen 10.000 Wörtern, dass circa 2.000 Wörter Wiederholungen sind. Also mit Wiederholung meine ich damit, dass Segmente, also ganze Sätze gleich sind, ja. Das kann man dann, das wird dann natürlich definitiv billiger für den Kunden, weil das Programm das dann automatisch einsetzt, ja. Und umso mehr dann schickt, also es gibt dann Situationen, in denen dann zum Beispiel die 5. Betriebsanleitung, dann muss man manchmal nur noch 1.000 Wörter übersetzen und der Rest ist dann schon im Translation Memory. Ja. Die Arbeit besteht dann natürlich darin, das Ganze zu konvertieren, ja, in ein übersetzbares Dateiformat und dann rückkonvertieren und dann das Ganze setzen, formatieren. Das macht natürlich auch alles, also auch viel Arbeit, klar. Und die ganzen Tools kosten ja auch Geld. Also, aber das ist natürlich viel, viel billiger für den Kunden, definitiv.
Ja, ja. Also die gute Zusammenarbeit, wenn die Qualität stimmt, hat natürlich für beide Seiten sehr viele Vorteile, ne? Und vor allem auch für den Kunden. Ja. Sehr gut. Dann würde ich nochmal rüberschwenken zu Dolmetscher bzw. Dolmetschertätigkeit. Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie auch als Dolmetscher tätig sind. Das heißt, beim Kunden vor Ort, bei bestimmten Besprechungen, Gesprächen sind Sie als Sprachmittler dabei. Was können Sie dazu sagen? Welche häufigen Problemstellungen gibt es da? Was würden Sie so als Rat mitgeben für Kunden, die Dolmetscher buchen, als auch für Dolmetscher, die als Dolmetscher tätig sind? Ne,
bei also erstmal Ruhe bewahren, darauf vorbereiten, dass es ein langer Tag wird, ein anstrengender Tag, ein paar Hustenbonbons mitnehmen, das ist mein Ernst. Und
die Stimme ist...
Dann ist es Werk. Dann ist es ganz wichtig, also Wasser auch, ja, ist mein Ernst. Und dann ist es ganz wichtig, neutral zu sein oder neutral zu bleiben, ja. Keine Partei ergreifen, das ist der größte Fehler überhaupt. Und versuchen, so sachlich wie möglich alles zu übersetzen, was beide Parteien sagen. Weil im Endeffekt dürfen wir nichts entscheiden, wir dürfen niemanden beeinflussen. Die Kunden versuchen das meistens, ja. Das kann natürlich der Kunde sein, der Kunde, der bezahlt, versucht, das zu beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist genau das 1:1 übersetzen. Ja, manchmal ist es auch so, dass die andere Partei, die nicht der Kunde ist, auch versucht, etwas zu beeinflussen. Aber das dürfen wir natürlich auch nicht machen. Also wir dürfen keine Partei ergreifen. Wir sind einfach, wir stehen dazwischen, wir übersetzen sachlich, so gut wie möglich, versuchen, dass es im Endeffekt alles klappt und dass beide draus gewinnen. Ja, und mehr nicht.
Ja, das heißt, man schaltet seine Gefühle mehr oder weniger ab und schaltet seinen Kopf ein. Versetzt sich quasi in die verschiedenen Rollen hinein und übermittelt einfach nur genau das, was sie sagen wollen.
Genau.
Oder was sie sagen. Ne? Manchmal auch, was sie sagen wollen, aber dann auch wirklich
sachlich. Interpretieren, manchmal auch nachfragen. Ja, manchmal versteht man auch nicht ganz genau, was der Kunde möchte. 2, 3, 4 Mal nachfragen ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist einfach, dass man genau das übersetzt, was er sagen möchte. Ja. Aber nie Partei ergreifen. Ja. Das ist das Wichtigste.
Okay. Und was sind so häufige Problemstellungen? Haben Sie da irgendwas an Erfahrung oder was?
Also mein größtes Problem ist einfach die Mittagspause. Gibt es da nicht,
Wenn alle essen gehen dürfen und Sie nicht.
Essen, ich sitze dazwischen, dann haben wir in Portugal natürlich einen sehr leckeren Wein. Ja. Alle probieren sie den Wein und wollen dann natürlich, dass ich auch mittrinke, aber das geht dann natürlich nicht. Und und nach der Mittagspause geht es dann wieder los, dann zieht's an und ich hatte immer noch keine Mittagspause. Und das ist für mich das größte Problem. Ansonsten ist ein Job wie jeder andere. Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein, es sei denn...
Gibt es irgendwas, worauf Kunden, die sie buchen, oft nicht achten? Ich sage jetzt mal als Beispiel, was ich schon oft erlebt habe oder erfahren habe, auch durch unsere Dolmetschereinsätze, die wir vermitteln, dass bei den Kunden zum Beispiel gar nicht präsent ist, wie viel Zeitaufwand ein Dolmetscher vor dem tatsächlichen Einsatz reinsteckt. Dass dem Kunden gar nicht bewusst ist, dass dieser Einsatz zur Vorbereitung eines Dolmetschereinsatzes, also er liest sich das ganze Material durch, bereitet seine Unterlagen vor, die er dann übersetzen bzw. dolmetschen muss. Es gibt ja manchmal Skripte oder Glossare, Anleitungen, Bücher, die es zu diesem Thema gibt. Aber oft ist es so, dass die Kunden diese Zeit, die der Dolmetscher dafür benötigt, nicht mit einplanen. Ja. Das heißt, auch kostentechnisch nicht mit berücksichtigen. Was ja viele Dolmetscher auch so hinnehmen. Ich sag mal so, wenn es in einem plausiblen Rahmen ist, ist es ja auch irgendwo okay. Das kann man ja auch selber entscheiden. Aber jetzt, wenn es eine dreitägige Konferenz ist, wo man sich wirklich schon sehr intensiv darauf vorbereiten muss, wo mindestens ein Tag schon für die Vorbereitung drauf geht, dann stellt sich natürlich die Frage, ne, was passiert mit diesem Tag, die ich vor dem Einsatz investiere? Ja. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, da haben die meisten Kunden oder Veranstalter, die Dolmetscher buchen, noch gar kein
Gefühl. Ja gut, das stimmt sicherlich auch, ja. Aber ich meine, Dolmetscher wird ja auch gut bezahlt. Von daher, Das gehört einfach dazu. In jedem anderen Job ist es ja auch so. Ja. Muss man sich auch darauf vorbereiten. Natürlich ist es in diesem Fall immer was anderes. Es ist auch sehr zeitintensiv und arbeitsintensiv. Aber man muss ja auch ehrlich sein, ein Dolmetscher wird ja auch dementsprechend dann bezahlt. Das gehört einfach dazu.
Ja, das heißt aber, dass der Dolmetscher quasi selber darauf achten muss und das in seinem Honorar bzw. Tageshonorar mit berücksichtigen sollte, oder?
Ja, natürlich. Genau. Natürlich, das gehört, ja klar.
Also er kann das nicht vom Kunden erwarten, dass der jetzt darauf Rücksicht nimmt bzw. das mit einkalkuliert.
Nein, nein, nein. Also ein guter Dolmetscher wird auch dementsprechend bezahlt. Ein schlechter Dolmetscher hat vielleicht mal einen Job oder zwei und das war's dann. Ja. Er ist dann natürlich billiger, ja, weil er sich auch nicht darauf vorbereitet, weil er auch nicht die nötigen Kenntnisse hat dazu. Ja. Aber das war's dann auch, der wird dann auch nie wieder gebucht.
Ja. Ja.
Deswegen, es gehört einfach dazu. Also ein guter Dolmetscher wird sehr gut bezahlt. Er hat diesen Aufwand, aber das macht dann auch nicht jeder. Ja.
Was ist denn Ihr Rat so, wenn wir schon gerade bei dem Thema Geld sind? Bei vielen Gesprächen scheitert es ja bei diesem Thema, ob die Bezahlung bzw. das Geld wichtiger ist oder die Qualität des Dolmetschers, was ja oft auch zusammenhängt. Also ich sag mal so, wenn wir angefragt werden, wir haben natürlich exzellente Dolmetscher an der Hand, die jahrelang Erfahrung haben, die eine Beeidigung haben, die wirklich auch was vorweisen können. Die kosten natürlich dann auch dementsprechend. Aber oft ist es so, dass viele Firmen gar nicht einsehen, so viel für einen Dolmetscher zu bezahlen. Also welchen Rat würden Sie als Dolmetscher denn dafür geben?
Wem? Dem Kunden oder dem Dolmetscher?
Dem Kunden.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich versuch's mal mit einer Analogie. Wenn der Kunde ein schönes Auto hat, ja, und er hat plötzlich ein Problem, ja, also wenn der Kunde jetzt ein teures Auto hat, und hat ein Problem, geht er dann zu irgendeiner Werkstatt oder geht er zu einer guten Werkstatt? Das ist ein Beispiel, ja. Weil im Endeffekt, wenn er schon den Aufwand hat und wenn er einen Dolmetscher bucht, dann ist es auch wichtig, dass er einen guten Dolmetscher hat, damit das Ganze auch funktioniert. Damit die Kunden zufrieden sind, damit er auch zufrieden ist, damit er auch ein gutes Feedback bekommt. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Also ich sehe es so, wenn man es macht, dann macht man es richtig. Es wird nur teurer. Ja. Wenn man etwas falsch macht, dann wird es nur teurer, weil man immer wieder nachbessern muss, weil der Kunde nicht zufrieden ist oder hier oder da. Ich sehe ehrlich gesagt nichts Positives an billigen und schlechten Dolmetschern oder Übersetzern. Das macht alles nur Probleme.
Macht theoretisch ja auch keinen Sinn. Ich meine, wenn der Kunde schon bei der Überlegung ist, einen Dolmetscher einzusetzen, dann geht es ja darum, etwas Wichtiges 1:1 zu übermitteln in diese Sprache, damit die Wirkung auch erzielt wird, ne? Damit sie Erfolg erreichen können, damit eine Schulung erfolgreich durchgeführt werden kann, damit ein Projekt erfolgreich läuft, damit die Kundenbindung erfolgreich läuft. Und wenn man dann anfängt zu sparen, dann ist das irgendwie ein Widerspruch für mich.
Ja, es macht keinen Sinn. Also in Portugal haben wir das Problem, dass sehr viele, ja, kann ich das jetzt erklären? Also es gibt sehr viele junge Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und oder 3-4 Jahre in Deutschland waren oder 6 Jahre oder 10 Jahre und jetzt irgendwie keine Lust mehr haben und jetzt wieder in Portugal sind und sich auch bei mir bewerben, die überhaupt keine Erfahrung haben, die keine Ausbildung haben und wollen Übersetzer werden.
Okay. Ja,
und dann lese ich so im Lebenslauf nach und dann steht da, hat, was weiß ich, 3-4 Jahre auf dem Bau gearbeitet oder hat Versicherungen verkauft, ja, und kann sehr gutes Deutsch sprechen. Und dann bitte ich immer, okay, gut, also Ausbildung hast du keine, wir können dir ja mal eine Chance geben, keine Ahnung, das kann ja ein Einstein da irgendwo in der Mitte sein, ja, und du dazwischen. Ich auch. Und dann bitte ich immer darum, okay, bitte schick mir den Lebenslauf auf Portugiesisch und schreib mir bitte die E-Mail auf Deutsch. Mhm. Und meistens lese ich dann gar nicht mehr den Lebenslauf, weil die E-Mail lauter Fehler hat. Mhm. Also eine E-Mail mit 100 Wörtern hat 20, 30 Schreibfehler. Mhm. Ja.
Und, da merkt man schon die Sprachkenntnisse,
ja,
ne?
Ja, das ist so. Also ich meine, Übersetzer oder Dolmetscher, das kann nicht jeder. Ja, mhm. Nicht jeder, auch nicht jeder ist Mechaniker. Ja. Mhm. Man muss die Ausbildung haben, man muss das auch können. Mhm. Schluss aus, ja. Ich bin auch kein Banker. Mhm. Wäre auch nicht schlecht, ja.
Ja, aber dafür auch kein Banker. Müssen Sie dann wieder nach Frankfurt ziehen oder nach Hessen.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja.
Für die Bankerstadt.
Also, ja, genau. Das ist halt so. Es gibt in Portugal auch leider sehr, sehr viele Menschen, die übersetzen und den Markt kaputt machen und die haben null Ahnung von dem, was sie machen. Ja. Und wir bekommen dann halt diese Sachen zum Lektorieren und das ist dann einfach, meistens ist es wirklich der Fall, dass wir dann sagen müssen, okay, wir können da nichts mehr retten. Mhm. Also das ist wirklich mein Ernst. Wir sagen dann, okay, wir können nichts mehr retten. Es macht keinen Sinn von der Zeit her, jedes Segment zu korrigieren. Mhm. Am besten ist, wir machen komplett neue Übersetzung. Mhm. Und dann sagt der Kunde, nein. Ich sage, ja, weil er schon die Kosten hatte, ja.
Ja.
Und dann nochmal bezahlen müsste. Aber im Endeffekt ist das dann die richtige und die einzige richtige Lösung, ja.
Ja.
Komplett alles neu zu machen und den ganzen Unsinn zu verwerfen.
Also wenn das Fundament schon Feuchtigkeit gefangen hat und anfängt zu schimmeln, dann bringt es ja nicht, da nochmal neu drauf zu bauen.
Ja, weil dann, es gibt dann, selbst wenn man dann das Ganze korrigiert, es werden dann immer Fehler gemacht intern beim Kunden und dann hat man nach 20 Jahren immer noch die gleiche Termini, die dann irgendwann wieder auftaucht.
Mhm.
Die komplett falsch ist und keiner weiß warum und manchmal ist es sogar der Titel der Betriebsanleitung oder der Name des Produkts, ja, es gibt lauter so Sachen, ja, und das ist dann ein riesen Fehler.
Mhm.
Ja. Also immer nachfragen, immer schauen, okay, guter Übersetzer, Erfahrung, Feedback vom Kunden, und ist er zu billig, ist er zu teuer, ja, so.
Mhm.
Also die billigen gleich verwerfen, das macht keinen Sinn. Die machen das part-time.
Ja. Nee, das sind schon sehr gute Hinweise und Tipps. Also, wenn man das beachtet, hat man ja schon sehr viel Kummer und Leid gespart.
Ja, definitiv.
Ja,
und wie gesagt, der Übersetzer übersetzt ja nicht nur, sondern er kann den Kunden ja auch helfen, firmenintern seine Termini zu uniformisieren. Also, dass er firmenintern dann eine Terminologie hat, die richtige ist und die dann intern von jedem Mitarbeiter benutzt und verstanden wird. Das kann ja auch nicht jeder.
Ja, das stimmt.
Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn es eine Gruppe ist. Also eine Gruppe, die aus mehreren Firmen, mehreren Werken besteht. Ja?
Mm.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
Mm, das stimmt. Ja.
Gut.
Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage. Das hat so quasi am Anfang mir schon ein bisschen so eingeleuchtet. Und zwar, was die Sprachen angeht auch. Sie arbeiten ja hauptsächlich auch mit Portugiesisch.
Ja.
Das wird ja oft auch verwechselt. Können Sie dazu auch was sagen? Was sind da so die Problemstellungen?
Ja, also wir haben 2011, wenn ich mich nicht irre, ich verwechsel die Daten immer, aber es ist schon über 5 Jahre
her,
gab es die Rechtschreibreform.
Mhm.
Portugal, Brasilien, Kapverdische Inseln, Angola nicht, die haben es noch nicht ratifiziert, Mosambik, also alle portugiesischsprachigen Länder.
Ja.
Und in dieser wurde die Rechtschreibung vereinheitlicht.
Mhm.
Und ja, das macht Sinn, definitiv, weil es sehr große Unterschiede gab zwischen Portugal und Brasilien. Vor allem als Beispiel die stummen Konsonanten. Kann sich nicht jeder viel drunter vorstellen, aber wenn ich Ihnen sage zum Beispiel das Wort Aktion, ja, wurde in Portugal Axão geschrieben. A-C und dann ein weiteres C, das man hört. Ausgesprochen wird es aber Ação. Bedeutet, der stumme Konsonant C verschwindet jetzt einfach. Früher wurde er so geschrieben, jetzt verschwindet er so. Brasilien wird er schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Bedeutet, das ist der Versuch, das Ganze zu vereinheitlichen. Macht auch Sinn. Und leider gibt es immer noch Leute, die sich weigern, das zu machen, was eigentlich Unsinn ist, weil schon alle darauf umgestellt haben. Gut, das ist die eine Sache. Interessant ist auch noch dazu, das zu sagen, dass Angola das Ganze noch nicht ratifiziert hat. Bedeutet, Angola schreibt noch in der alten portugiesisch-europäischen Schreibweise. Ja, mit diesen stummen Konsonanten. Aber ich denke mal, dass das in 1-2 Jahren dann, dass sie dann auch umstellen werden. Mhm. Ganz wichtig ist dann einfach für den Übersetzer oder für den Kunden zu wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen europäischem und südamerikanischem Portugiesisch gibt. Also sprich Portugal und Brasilien. Ja.
Mhm.
Portugal hat 10 Millionen Einwohner, Brasilien hat über 100 Millionen Einwohner. Brasilien ist ein riesengroßes Land und ja, wie in Deutschland, es gibt das Hochdeutsch, ja, aber natürlich gibt es dann Regionalismen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Das Gleiche passiert dann auch mit Brasilien.
Das betrifft ja auch dann beide Zielgruppen, ne? Also sowohl bei der Übersetzungstätigkeit als auch bei der Dolmetschertätigkeit.
Genau.
Ob das jetzt Rechtschreibung ist oder Akzent, Sprache.
Genau, Rechtschreibung. Genau. Die Sätze werden manchmal ein bisschen werden anders formuliert. Die Wörter werden einzeln anders positioniert. Es geht natürlich jetzt im Endeffekt geht's darum, man will das Ganze uniformisieren, will auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Es wird ja beides akzeptiert. Es ist ja beides Portugiesisch. Ja. Also ein Brasilianer versteht einen Portugiesen, ein Portugiese versteht einen Brasilianer. Da gibt's keine Probleme. Aber es geht einfach darum zu sagen, okay, ich respektiere, dass du anders schreibst. Und ich schreibe auf deine Weise. Und ein Brasilianer benutzt auch andere Wörter, andere Termini. Das merkt man vor allem, wenn es um Software-Strings geht, um Software, um zum Beispiel, wenn es um die Übersetzung für ein Interface geht von irgendeiner Maschine. Ja, diese ganzen auf den Knopf drücken, öffnen, schließen, löschen, Benutzer. Ja.
Anlagen- und Maschinenbau sehr oft vor,
genau.
Ne, dass man Display-Text
übersetzen muss. Da muss man obligatorisch unterscheiden zwischen brasilianischem und europäischem Portugiesischem. Ja. Die benutzen, also Brasilien wird ganz andere Termini benutzt. Mein Ratschlag hierzu ist, was wir hier firmenintern ganz oft machen, ist, wir benutzen in diesen Fällen sehr oft Microsoft. Also es gibt online eine Internetseite von Microsoft, wo die ganze Termini von Microsoft zur Verfügung steht. Diese Standardsätze wie, sind Sie sicher, dass Sie die Datei löschen wollen, ja? Oder Reiter, Weiter, Löschen, Schließen und so weiter. Und da schauen wir immer nach. Da wird auch unterschieden zwischen Brasilien und Portugal. Und das ist ein sehr gutes Tool zum Beispiel. Ist natürlich sehr aufwendig, ja, bei jedem Satz dann nachzuschauen oder bei jedem Wort. Aber so garantieren wir dann auch Qualität und sind uns auch sicher, dass der Endnutzer in Portugal oder in Brasilien dann auch ganz genau weiß, was Sache ist und auch alles versteht.
Ja, und man kann das ja, ich sage jetzt mal, für einen bestimmten Kunden ist das ja mehr oder weniger die Einmalarbeit.
Ja.
Und dann ist das in der
dann ist es schon,
der
Terminliste. Genau. Deswegen sage ich auch immer, es ist ganz, ganz wichtig, von Anfang an alles richtig zu machen. Dann spart man sich hinterher viel Arbeit und also der Kunde und der Übersetzer sparen sich sehr viel Arbeit und Geld.
Ja, das ist schon sehr wichtig, dass wir über diese Themen gesprochen haben, weil man merkt, bei allein schon in dieser Zeit, eigentlich wollten wir nicht so lange sprechen, aber man merkt, es gibt da sehr viel Bedarf und sehr viele Punkte, worauf man achten kann. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich locker noch mal eine Stunde dran.
Ja.
Aber es gibt sehr viele Bereiche, die wirklich klar und deutlich zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Übersetzer oder einem guten und einem schlechten Dolmetscher, weil gute Übersetzer oder Dolmetscher achten auf all diese Punkte, ne? Und das trägt zur Qualität und zum Erfolg des ganzen Projektes dann bei.
Definitiv. Und gute Dolmetscher und Übersetzer haben immer sehr viel zu tun.
Ja, daran erkennt man auch einen guten Dolmetscher, wenn man sie schwer
bekommt. Genau. Genau. Oder wenn sie zu teuer sein sollten. Ja.
Genau.
Ja. Das hat seinen Grund.
Ja, also wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und Erläuterungen.
Sehr gerne, Herr Sabaratnam.
Ich denke, wir werden da auch öfter nochmal auf Sie zurückkommen, wenn es um spezielle Themen geht. Da können Sie auch uns
gerne im
Laufenden halten. Oder wenn Sie auch weiterhin irgendein Thema haben, was Sie gerne präsentieren wollen, wo Sie sagen, hey, da habe ich gemerkt, da ist noch ein Need oder das ist noch nicht so präsent in der Kundenwelt oder auch in der Übersetzungsbranche oder Dolmetscherbranche, dann sind wir natürlich sehr dankbar dafür, wenn man das auch rausgeben kann in die Welt, weil bringt ja nichts, wenn man alles für sich behält und ja über die Zustände meckert. Man kann ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich gewisse Dinge auch ändern und auch trägt das ja dann auch dazu bei, dass man auch Spaß an der Arbeit hat, selber auch. Ne?
Definitiv, auch so sehe ich das auch.
Mit diesem Podcast.
Gut.
Super. Dann noch ganz zum Schluss die Frage, wie kann man Sie erreichen? Was sind so die Kontaktmöglichkeiten? Vielleicht wollen Sie kurz dazu was sagen.
Ja, wir sind online präsent, haben eine Internetplattform. Ansonsten über die GFT natürlich auch. Mhm. Ja, also international, also was Deutschland betrifft, wie gesagt, arbeiten wir hauptsächlich über LSPs. Vor allem und gerne mit GFT, weil GFT ist schon seit über 15 Jahren unser Partner und ist ein super Unternehmen, sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert, alles läuft einwandfrei. Es wird wunderbar vorbereitet, es wird nicht einfach drauf los übersetzt, sondern es geht wirklich darum, den Kunden auch ein gutes Produkt zu liefern. Das wollen wir im Endeffekt auch.
Ja.
Und ja, ansonsten.
Sehr schön, das freut mich. Ich gebe das Lob gerne auch weiter an die entsprechenden Kollegen.
Ja, bitte.
Die werden sich auch freuen, dass ihre Arbeit auch geschätzt wird. Das ist immer gut. Gut, Herr Mesquita, vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie sich heute zugeschaltet haben.
Sehr gerne.
freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen und wünschen Ihnen auch weiterhin viel, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, viel Freude vor allem. Und ja, wir werden uns mal überlegen, wie wir Ihre Mittagspausen doch vielleicht irgendwie verbessern können, dass Sie da mehr...
Ja, wunderbar.
Also einen alkoholfreien Wein kann man nicht entwickeln, das macht auch keinen Sinn, aber irgendeinen Weg muss es da geben.
Wasser.
Ja, okay, wenn das zur Freude beiträgt, warum nicht?
Ja, definitiv.
Super, vielen, vielen wunderbar. Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Herr Mesquita.
Bis zum nächsten Mal, Herr Sabaratnam. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Das freut uns. Dann liken Sie bitte diesen Podcast und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Bitte teilen Sie auch gerne diesen Podcast mit anderen. Möchten Sie noch mehr hören? Dann freuen wir uns. Wenn Sie auch an diesem Podcast, an einem Interview teilhaben möchten und Ihr Wissen über Dolmetscher und Übersetzer und generell über diese Tätigkeit mit uns und mit der Welt teilen möchten, dann kontaktieren Sie uns unter gft-communicate.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Ciao!